Niklas, you son of a bitch. Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind back am Block und an den Mikrofonen, wie immer, Nicolas Cage.
Guten Tag.
Guten Tag.
Und virtuell mir gegenüber der Bossi.
Der Bossi, ich bin auch da. Wie kann es anders sein? Schön. War eine bunte, wilde Folge letzte Woche. Heute wird es ähnlich bunt und wild. Es wird sehr exotisch. Oh yeah. Vielleicht erkennt ihr es am Titel schon und ihr erkennt es am Cold Opener. Es geht um viele ugly Motherfucker und um viele Sons of Bitches. Okay, mehr Schimpfwörter dürfen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr nennen hier. Ja, Niklas, worum geht's? Was haben wir uns für heute überlegt?
Es geht um einen Jäger, der mit dem Dschungel einfach verschmilzt und Leute verschluckt. Ja. So versucht es, glaube ich, eine Augenzeugin im ersten Teil wiederzugeben.
Okay.
Es geht um den Predator, natürlich.
Ja, logisch. Schönes Franchise, 1987, durch den ersten Film von John McTiernan und prominente Hauptdarsteller hier Arnold Schwarzenegger und Carl Weathers.
Die Creme der Steroidenbomber Hollywoods.
Ja. Fun Fact, Jesse Ventura, der ja auch mit diesem berühmten Zitat, ne, hab keine Zeit zu bluten und so. Der Typ und Arnold Schwarzenegger, beide waren später Gouverneure eines US-Bundesstaats. Ja, und ja, pass auf, und noch,
natürlich, aber
ja, und noch ein Dritter hat sogar als Gouverneur von Kentucky kandidiert, ey.
Alter.
Ja, ich meine dieser Sonny Landham.
Ah ja.
Ja, Sonny Landham, der hat, meine ich, für Kentucky, ja, 2004 in den Senat von Kentucky gewählt zu werden.
Kentucky, ja. Scheid ficken.
Was? Ey, keine Schimpfwörter mehr, haben wir ja gesagt. Ja, sure.
Jesse Ventura. Ey, ich wollte sagen Minnesota, weil ich das irgendwie mal so im Hinterkopf hatte.
Aber war, jetzt ist es ein Minnesota? Cheat,
jetzt habe ich schon kurz
geguckt. Ja. Okay, dann haben wir Kalifornien, Minnesota und eben Kentucky. Aber das nochmal als Fun Fact, ich finde es sehr witzig. Jesse Ventura, könnt ihr auch mal googeln, der ist auch ein bisschen durch andere Dinge in Erscheinung getreten die letzten Jahre. Sehr vielseitiger Typ, sage ich mal. Ja.
Ist der ganze Cast irgendwie so ein bisschen, oder mehrere Personen, die so mit dem Projekt zu tun haben?
Total, ne? Total. Also wir wollen jetzt nicht zu viel über Predator 1 und Arnold Schwarzenegger, das ist eigentlich so ein eigenes Ding fast schon. Wenn wir über so 80er Jahre Action, Retro, 80er Jahre Actionstars, ne, das ist alles, ja, ist ein Thema für sich eigentlich. Killer of Killers ist so ein bisschen im Fokus, aber ich weiß, du hast zum Beispiel, du hast ja Predator 1 nochmal geguckt gestern, ne?
Ja, also ein bisschen was zu dem Film müssen wir schon sagen, ne?
Ja, ja,
das auf jeden Fall. War ja auch schon was Besonderes irgendwie.
Absolut. Ich bin auch ein riesen Fan von dem Streifen.
Ja.
Wie fandest du gestern den Rewatch?
Also ich habe den Film das erste Mal gesehen und das ist gar nicht so lange her, wie ich zugeben möchte. Vielleicht vor 3 Jahren oder so habe ich den überhaupt zum ersten Mal gesehen, weil ich...
Ach so.
Ja, ich bin ein paar Jahre jünger und dann gab es einfach so eine ganze Riege an Filmen, die einfach so an mir vorbeigezogen sind. Also John McTiernan hat ja schon irgendwie was Besonderes gemacht, ne? Weil wir hatten damals ja, wie gesagt, so... Steroidenbomber wie Arnold Schwarzenegger und Carl Weathers und wie sie alle hießen. Und das waren ja einfach immer nur so Kerle, die so die Stars in ihren Filmen waren. Ne? Und zwar selten bis nie, dass die in so einem Ensemble-Cast aufgetreten sind. Deswegen gab es wohl auch ordentlich Reibereien am Set von Predator unter den einzelnen Akteuren. Ach. Das ist schon mal das, was den Film so besonders macht. Ne? Und auch eine Parallele übrigens zum Weißen Hai, nicht nur die einzige ist. Weil da
gab's
da,
was? Zum Weißen Hai?
Ja, bei Jaws gab es ja auch Stress am Set zwischen hier Quint und dem Meeresforscher. Die konnten sich auch nicht riechen.
Quint war der Skipper, ne? Von dem
ja, der Typ, der
Schiff. War es nicht die Orca? Die Orca hieß, glaube ich, das Schiff,
ich glaub,
ne?
Schon,
kann das sein?
Ja.
Und Richard Dreyfuss, meinst
genau,
du?
Genau, Richard Dreyfuss. Ja, die konnten sich wohl nicht ausstehen.
Ah, okay.
Und hier am Set war es wohl,
Ja, ich muss schon Arnold Schwarzenegger und Jesse Ventura gewesen sein.
Es gab einen von denen, ich müsste mir nochmal nachgucken, wer es war aus dem Cast, der ist quasi mit einem Bodyguard ans Set gekommen. Aber nicht, um vor den anderen geschützt zu werden, sondern weil der Typ selber halt so ein übelster Hitzkopf war und dieser Bodyguard nur verhindern sollte, dass der Typ Schlägereien anfängt. So.
Dass weil es zu Schadensersatzklagen kommt gegen ihn.
Sozusagen. So. Ja, weißt du, und dann hatten sie alle Dünnpfiff am Set, weil das Klima war fürchterlich, das Fressen war fürchterlich. Dann hatten sie quasi mit dem Predator genau die gleichen Probleme wie mit Bruce bei Jaws. Also diese ganzen, also da war es ja keine Puppe, sondern ja so ein Anzug im weitesten Sinne, der auch total überhaupt nicht funktioniert haben soll. Bis sie dann irgendwann Stan Winston ins Board geholt haben, der ja damals ein übelster Special Effects Guy war. Und der hat das dann so ein bisschen gerettet. Deswegen, dass wir den Predator nicht sehen, das hat genau die gleichen Gründe wie bei Jaws. Es sah einfach total lächerlich und scheiße aus.
Ich verstehe, verstehe. Es wurde, also erzähl erstmal weiter.
Ja, sie haben schon mit der Produktion angefangen, bevor sie überhaupt wussten, wie sie das Problem mit dem Predator irgendwann mal lösen sollen. Also Stan Winston kam erst irgendwann so dazu. So, und deswegen stand auch dieser Film für die längste Zeit so ein bisschen auf Messerschneide.
Ja, nächster Fun-Fact an der Stelle vielleicht noch. Das wurde ja mit einem ganz anderen Kostüm, haben sie ja schon angefangen zu produzieren, ne?
Und, genau,
das Design war noch gar nicht richtig, also es war wahrscheinlich fertig, so wie es war. Und in dem Kostüm steckte tatsächlich kein anderer als Jean-Claude Van Damme, ne? Da gibt es ja auch ein Set-Foto von.
Ja.
Aber ich weiß nicht genau die Chronologie, vielleicht hast du das noch bei dir irgendwo stehen. Irgendwann ist James Cameron ja mit einem Design gekommen und auf Basis seines Entwurfs so, ich glaube, der hat an der Maske so dieses Design, wie es jetzt ist, er hat, glaube ich, so die Maske quasi geliefert, ne? Und mit Hilfe seines Designentwurfs und eben Stan Winston, den du eben genannt hast, haben sie dann das finale Kostüm gemacht und da einen 2-Meter-Typen reingesteckt, ne?
Ja, weil die Klamotte, die
die ganz kurz, Kevin Peter Hall nennen.
Genau, Kevin Peter Hall, ja. Ja, weil die Klamotte, die Jean-Claude Van Damme anhatte, das sah ja fast nur aus wie so ein etwas gepimpter Ghillie-Suit, weißt du, was Sniper so immer im Busch tragen, so mäßig.
Ja, so skelettartig habe ich das in Erinnerung von dem Foto, als hätte er über seinem Gesicht nochmal so eine Art Skelettkopf, aber vielleicht fehlte da auch was. Das mit Gilly, das kenne ich gar nicht, muss ich sagen.
Ja, also als hättest du so ein Skelett, so eine Skelettmaske genommen und vielleicht so einen Wischmopp oben drauf geklebt. So mäßig. Es sah wirklich kacke aus, ey, was soll ich dir sagen?
Wobei der Wischmopp, das Ding, ne, das, ich weiß, woher es kommt, der Predator, der hat ja so eine Art, sowas wie Dreadlocks quasi, ne? Die genau, da immer so hin und her schlabbern, vielleicht kommt das daher, ne? Also vielleicht ist das auch geblieben an dem ursprünglichen Design, ne?
Sieht ein bisschen so aus wie die Typen in dem Metal Club, wo ich früher mal feiern war, weil da waren so Industrial-Menschen unterwegs. Kennst du die noch?
Ja.
Mit ihren Cyberlocks.
Ach so, okay. Cyberlocks.
Ja, wirklich.
Ah, okay.
Ja, das waren so Cyber-Dreadlocks mäßig. Jedenfalls, Predator ist ja deshalb, finde ich, was Besonderes, weil der fängt ja so an wie jeder 80er-Action-Film so gefühlt.
Ja.
Ja, die sind so irgendwo in Mittelamerika unterwegs und soll so ein Diplomaten oder sowas aus dem Dschungel ziehen, der wo da mit seinem Heli abgestürzt ist. Und Arnold ist irgendwie, der führt so ein paar Söldner an, so. Und denken so, ja, okay, komm, machen wir halt. Und dann fällt ihnen irgendwann auf so, okay, also dieser Hubschrauber hängt da abgestürzt oben im Busch, aber es ist einfach niemand da. Und dann plötzlich finden sie halt die Leichen von ein paar Soldaten, die sich am Ende als ganz andere Soldaten entpuppten, als die sie eigentlich gesucht haben.
Ja.
Und dann wird daraus schon fast so eine Art Thriller-Masche aufgemacht, weil Arnold hat dann irgendwann das Gefühl, dass dieser Dylan, sein Kumpel da, ihn total verarscht, ey. Und der wird dann so voll angepisst.
Der weiß mehr. Der weiß irgendwie mehr.
Genau. Ja. Und dann stoßen die auch irgendwann auf so ein geheimes Lager von so Sowjets und so.
Ja,
und
stimmt.
Der Film will uns dann die ganze Zeit so auf diese Thriller-Action, fast schon Kriegsfilm, ja. Fährte locken. Und dann irgendwann so nach vielleicht so 20, 30 Minuten oder so, macht der Film dann so einen völlig anderen Weg auf, wo du denkst so, hä? What? Das wird am Anfang schon mal kurz angekündigt, ne, weil der Film fängt ja damit an, dass irgendetwas auf die Erde stürzt.
Ja.
Ich wünsche, sie hätten die Szene nicht reingemacht, weil dann wäre es ja wirklich komplett so, what? Und ich wünsche, ich hätte damals im Kino sitzen können, zwischen so, keine Ahnung, 500 Leuten, die alle keinen Plan haben, was da passiert, weil heutzutage weiß es ja einfach jeder, was da passiert, ne?
Ja.
Ja. Und dann macht der Film wirklich, also nachdem du die erste halbe Stunde in Anführungszeichen geschafft hast und der Film dann wirklich zu seinem Genre findet, macht er halt für die nächste Stunde so ein Katz-und-Maus-Spiel auf, ey, das dir keine Atempause mehr lassen wird. Das ist wirklich geil.
Und das alles in so einem minimalistischen Setting, ne? Also die Dreharbeiten waren super kompliziert, was ich mich so erinnere. Ist ein paar Jahre her, dass ich mal so ein Making-of geguckt habe. Aber es war wohl alles sehr kompliziert, dadurch, dass sie da im Dschungel waren, hohe Luftfeuchtigkeit, Durchfall, du hast es gerade gesagt, ja. Ne? Und aber also aus technischer Sicht, ne? Für die Kameraleute viel, alles sehr dunkel, sehr gedrungen auch, ne?
Und so ein Klima aber, ist ja auch weder für den menschlichen Körper gut noch für die Technik.
Ja.
Also kann ich mir genau. Zumindest nicht vorstellen.
Aber wie du schon sagst, ne, der Film hat einen echt krassen Turn, den er dann nimmt und ist auch bis dahin super atmosphärisch, ne? Ich kann ja da mal so anschließen, die nehmen eine Gefangene, ne? Die befreien auch eine Geisel da aus diesem Lager der Sowjets und haben von da an ja eben diese weibliche Geisel mit im Schlepptau. Also
so eine Zivilistin halt.
Ja. Zivilistin, ja. Und pass auf, das hat mir gestern, ich habe gestern zum Beispiel zur Vorbereitung nochmal den zweiten Predator geguckt, nach vielen, vielen Jahren zum zweiten Mal erst gesehen und diese Darstellerin, die spielt einfach im zweiten Teil mit und einen ganz anderen Charakter.
Ach krass, okay.
Ja, ich habe sie gesehen und dachte mir so, Moment, woher kenne ich diese Schauspielerin? Und sie spielt halt einfach den Partner von Danny Glover, ne, von dem Hauptdarsteller. Spielt sie sozusagen den Partner und sie hat viel Text und ist ganz normal in dem Film gecastet. Erst dachte ich irgendwie an so eine Art Multiversumsgeschichte oder also... Ja, weil der zweite Predator, der macht ja später nochmal so ein Ding, dass die, also die Rasse der Predator, die heißt ja, glaube ich, Yautja.
Boah, das ist jetzt eine gute Frage.
Ja, ja. Achso, ich dachte, ich meine, man, also es liest sich Yautja mit Y am Ende. Y-A-U-T-I-A.
Da überfahren wir im ersten Teil noch gar nichts drüber, ne?
Genau, darüber erfahren wir nichts, aber im zweiten Teil wird ja schon die Andeutung gemacht, okay, die können irgendwie in der Zeit reisen oder was oder Dimensionen irgendwie durchqueren. Und bei Killer of Killers wird das ja nochmal verdeutlicht.
Ja.
Spoilern wir zu Killer of Killers oder versuchen wir es vage zu halten?
Ich würde sagen, lass uns erstmal den ersten abhaken und dann kommen wir darauf.
Okay. Ja.
Weil ich wollte noch sagen, also...
Ja.
Wie gesagt, dadurch, dass sie die ganze Zeit da im Dschungel unterwegs sind, man kann das ja nicht ignorieren, dass das Parallelen zu einer anderen, zu einem anderen Krisenherd hatte, den es damals gab. Der Film ist einfach so eine Traumaverarbeitung
des
Vietnamkrieges, ne? Weil
du
wirst da von etwas gejagt, was du überhaupt nicht erkennen kannst, weil es sich so gut mit der Umgebung tarnt, ist natürlich so der Vietcong, Charlie, der in irgendwelchen Tunnelsystem gesessen hat oder auf irgendwelchen Bäumen und du hattest einfach keine Chance, weil die waren solche Weltmeisterinnen, sich zu tarnen, dass, weiß nicht, die jungen US-Soldaten einfach wie so aus dem Nichts in Anführungszeichen abgeknallt wurden. Aber auch wie im Vietnamkrieg ist es ja auch so, dass auch in diesem Film hier, weil ich habe es ja gerade schon kurz angedeutet, das Wort Predator wird da kein einziges Mal gesagt und das Vieh wird auch nie so bezeichnet oder trägt diese Bezeichnung von sich selbst aus.
Ja.
Das heißt, die Rolle des Jägers und des Gejagten wechselt hier auch mehrfach hin und her. So, am Ende ist es ja wirklich nur noch so ein Schlagabtausch zwischen Arnold und diesem Viech. Und es ist mega stimmungsvoll und geil.
Du hast es ja eben auch gesagt, dass das so ein Ensemble-Film ist und Arnie gar nicht anfangs überhaupt auch gar nicht so im Mittelpunkt steht, ne? Erst später kommt das tatsächlich, dass es dieses 1-gegen-1-Ding ist, ne? Obwohl Arnie zu der Zeit ja fast schon, ja doch, der hatte schon so seinen Action-Star-Durchbruch, ne?
Ja.
Also ich war auch, das weiß ich noch, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war ich auch so ein bisschen, oh krass, Arnold ist gar nicht so Front und Center in diesem Film. Ja. Aber das kommt dann später erst.
Ja, er ist, wenn man so will, so nicht das Final Girl, sondern der Final Guy.
Ja. Hey, daran musste ich aber, also ne, ich will das, wir hatten das ja in den letzten Folgen oft und auch oft so genannt. Aber ne, es hat ja auch diese Slasher-Anleihen am Ende, wenn man so will, ne?
Ja, natürlich. Das ist
zwar sehr vereinfacht jetzt gesagt, aber
da wird doch alles zerhackstückelt.
Es wird alles zerhackstückelt, ja, aber es ist so dieses, ne, Mensch gegen unbekannten Killer einfach dann.
Ja, wieder, aber wenn du so willst, ich finde schon fast, dass man so eine Slasher-Anleihen hat, wie du schon sagst, weil das viel slasht, ja, da spritzt Blut und so und die Leute werden aufgeschlitzt, also.
Genau. Ja. Und bis nur noch einer übrig ist, so, ne, das ist ja auch so Teil der Slasher. Außer, dass hier eben noch so, ne, dieser psychologische Krieg, das Unbekannte und eben die Action. Oh, Gesundheit. Die Action im Vordergrund steht, ne?
Ja.
Das ist halt auch das. Mit John McTiernan, der ja zuvor beispielsweise Die Hard mit Bruce Willis inszeniert hat, ne? Also der war schon ein etablierter Action-Director in den 80ern, ne? Oder zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und das spürt man auch, ne? Also der ist ja auch, der war, glaube ich, als er in Deutschland rauskam, war er sogar indiziert. Super brutal. Also Gliedmaßen fliegen durch die Gegend, ne?
Ja.
In Zeitlupe.
Obwohl man auch schon sagen muss, das war schon so ein bisschen sein Durchbruch, ne? Weil vorher kamen Nomads und dann kam direkt Predator und dann erst Stirb langsam und dann erst Jagd auf Roter Oktober und dann erst Last Action Hero und so weiter und so fort.
Was, Stirb langsam war danach?
Ja, der war 88.
Ach, der war 88 erst, ja. Okay. Ich dachte, das wäre der Film vorher gewesen. Okay, nee, dann vergiss, was ich... Später. Dann muss ich das zurücknehmen.
Das müssen wir jetzt wirklich bitte nicht vertiefen, ne? Aber ich bin gestern mal wieder aus allen Wolken gefallen bei der Recherche, weil ich schon wieder nicht auf dem Schirm hatte, dass John McTiernan ein Knasti ist, war.
Ja, so Betrugsskandal, glaube ich, ne? Betrugsgeschichte, kann das sein?
Ja, der hat gegenüber einem FBI irgendwie falsche Angaben gemacht und so. Und dann gab es noch eine illegale Abhöraktion und so.
Ja.
Ist schon wild, ey. Und danach ist er einfach irgendwie nie wieder ins Filmgeschäft zurückgekehrt.
Ja.
Was schade ist, weil mein Gott, der hat echt einen geilen Film abgeliefert.
Total. Also, und dann durch die Genre hinweg halt auch, ne?
Ja.
Bis hin, ich kann es immer nur betonen, der 13. Krieger, ich liebe den Film. Der ist, ja. Der ist zwar das nicht.
Der mit Antonio Banderas
in der Spiel. Ja. Der spielt. Also, Antonio Banderas spielt einen, ja, so einen arabisch-persischen, säbeltragenden Krieger, ne? Also das kannst du heute nicht mehr machen vom Cast her, ne? Also Stichwort Typecasted.
Ja.
So, das geht auf jeden Fall nicht mehr.
Ja. Geht natürlich besser, wenn man das einfach zeichnet. Das kriegen wir dann gleich bei Killers of...
Ja.
Killer of Killers. Aber Frage noch, Matthias.
Ja, bitte.
Damit wir auch mal so ein bisschen hier einen Service-Post haben für unsere... Ey, ohne Scheiß, wie nennen wir unsere Community? Haben die schon irgendeinen Namen? Noch Nerds, ne?
Ritter-Community. Die Knappen.
Die
Knappen des Filmgenuss.
Ist jetzt natürlich die Frage, wie die eher als Fans dieses Podcasts oder eher als verdammte Nerds, also so als Fellow Nerds oder so sehen. Egal. Mhm. Wenn jetzt jemand da draußen, der gerade zuhört oder die gerade zuhört, überhaupt nicht auf Horror steht, kannst du diesen Film empfehlen? Oder findest du den viel, viel zu hart? Ich meine, die Leute können ja heute mehr vertragen als früher, ne? Mit Sehengewohnheiten
und so. Ja. Der hat schon den ein oder anderen Jumpscare.
Ja.
Ist schwer zu beurteilen, ob das heutzutage noch funktioniert. Also für Leute, die schon ein bisschen Horror erfahren sind, sage ich mal, ne? Also ich würde sagen, der Film ist eher ein Action. Ein sehr spannender Actionfilm, so.
Ja.
Ja, und weniger das, also Horror, ja, es ist schon sehr gory teilweise, ne? Man sieht ganz oft gehäutete
Ja, aber gut, da finde ich, sieht man schon wirklich, dass das Puppen sind, muss ich
mittlerweile sagen. Ja, eben, ja, eben. Ja. Also es ist so ein, dieser Jumpscare, wenn dann plötzlich so ein Gehäuteter ins so bildfüllend auf dem Screen zu sehen ist, das wird dann relativ schnell so, ach, okay, es ist nur, so, okay.
Ja, ja.
Es ist nur also, eine Puppe.
Wenn du also heute von, so eine Szene verfilmen würdest, wie zum Beispiel so mit dem Vibe von Taylor Sheridan oder so, so 1883, so, da wird es wahrscheinlich heftiger darüber kommen.
Ja.
So. Da haben sich einfach die praktischen Möglichkeiten erweitert.
Ich meine, der ist ja auch ein bisschen, der ist ja, das ist mir gestern auch beim Gucken so aufgefallen, der ist ja schon so ein bisschen überstilisiert, die Predator-Filme.
Ja, der erste hat schon so seine Lacher. Ja.
Der hat, ja, aber auch so vom Hau drauf Movement, das ist schon, ist ja auch bei Killer of Killers, ist auch, der ist ja noch viel schneller, wo die Finisher im Predator 1 noch in Zeitlupe gezeigt wurden, ne? Und das meine ich ja mit überstilisiert, da wird sich extrem viel Zeit gelassen und hin und her geschnitten und Carl Weathers, sag ich mal, ne, wo er seinen Arm verliert. Dann reißt er noch die MP in Zeitlupe von dem anderen Arm runter oder aus dieser Schlaufe heraus und lässt sich übelst viel Zeit, weißt du so. Und dann ist auch noch der Blick so über die Schulter. Weißt du, was ich meine? Das ist schon, würde auch schneller gehen, aber das ist, glaube ich, so eins der Elemente einfach für den Film. Ja.
Es ist natürlich auch alles, dürfen wir nicht vergessen, du bist halt in den 80ern, ne?
Ja, genau.
Als irgendwann mal Arnie und seine Kumpel da den Predator irgendwo im Unterholz vermuten, fangen die einfach 31 Sekunden lang wie Bescheuerte da reinzuballern und auf einmal steht die ganze Lichtung nicht mehr. Ich denke mir so, okay, wow, alles klar. Das ist ja gerade eindeutig, die Knarren fungieren gerade eindeutig so als Phallus-Symbole.
Stimmt. Ja, und die einzelnen Figuren, ne, die sind dann auch entsprechend angelegt, ne? Da ist ja dann noch dieser indigene Marine dabei, der dann schon immer die Vorahnung hat und so, ne? Der spürt ja dann, was ihm der Urwald so noch sagen will, ne? Oder der sieht da noch mal eine andere Ebene.
Ja. Ist das, ich weiß gar nicht, ist das der die ganze Zeit so einen Pussywitz nach dem anderen reißt oder kann aber auch noch ein anderer gewesen sein?
Nee, das ist, glaube ich, Shane Black.
Ah ja, okay. Weil es gibt ja einen, der reicht so einen Muschi-Spruch nach dem anderen.
Ja, ey. Ja, das müsste der, warte mal, Shane Black, ist der mit der Brille, ne? Der lange. Ja, Shane Black ist der mit der Brille, ich meine schon, der mit den Comics, mit den Zeitschriften oder was er da immer hat. Und der andere, so ein kleinerer, der wird ja verwundet und den schleppen sie ja noch ganz lange mit sich. Ja, Shane Black, kann man noch dazu sagen, ist ja einer der wenigen, neben der Darstellerin, die ich eben erwähnt hatte, die nochmal zum Franchise zurückgekehrt sind, ne? Und zwar als Director und Autor. Der hat ja dann den unsäglichen Predator oder The Predator Predator Upgrade gemacht.
Oh Gott, da habe ich ganz viel übelst gehört.
Ja, der hat.
Ich habe gehört, so die einzige Fortsetzung, die nur noch was taugt, also nach 2, ist Predators. Ist der nicht sogar von Rodriguez?
Genau, der ist von Rodriguez, ja.
Aber alles andere danach kann man wohl in die Tonne treten, ey.
Ja, gut, bis auf jetzt Dan Trachtenbergs Ära, ne, die seit 22 läuft, hat er auf jeden Fall zwei, jetzt nehme ich es schon vorweg, zwei sehr gute Filme oder für das Level, was man hier an Erwartungen an Tag legen kann, zwei sehr gute Filme abgeliefert, ja. Überzeugende, so.
Mhm.
Hat das Franchise ernst genommen. Shane Black hat sich ein bisschen verkalkuliert, würde ich sagen. Er hat da auch. Also, was die Dialoge, ganz kurz nur ein Satz, was die Dialoge angeht und so, das geht auch so krass ins B-Movie-Trash-Segment rein. Also nicht gut, wirklich nicht gut. Ja. So ein bisschen Charakterchemie ist schon ganz cool, aber da ist nichts Erinnerungswürdiges an dem Film gewesen, wie ich finde.
Ja, okay.
Sehr plakativ vieles. Also nicht das typische Shane Black Niveau, was man so von seinen Buddy-Cop-Geschichten kennt. Ja.
Und wie gehst du so, bevor wir dann, also von mir aus können wir dann zu Prey gehen, aber wie gehst du so mit den Alien vs. Predator-Filmen ins Gericht?
Ja, ist ein cooles Crossover eigentlich. Also ist der erste ist ja auch noch super sehenswert, finde ich.
Mhm.
Die sind ein bisschen schwächer, das merkt man ja auch am Cast. Es sind ja überwiegend unbekannte Leute drin gewesen. Und den zweiten erinnere ich überhaupt nicht mehr. Aber der erste, den habe ich bestimmt dreimal gesehen oder so. Der macht schon Spaß auf jeden Fall. Sehr viele handgemachte Effekte, die cool rüberkommen. Und was ja, wie wir im Trailer von Badlands gesehen haben, auch nochmal vertieft wird, ne? Diese Verbindung zwischen Alien und Predator. Also es spielt im selben Universum.
Das Ding ist ja, also zumindest der erste Teil, ich weiß, jetzt müssen wir mal bei dem zweiten gucken. Nee, der nicht mehr, aber der erste kam ja von Paul W.S. Anderson und da bin ich mal ganz vorsichtig, ey, weil Resident Evil ist ja teilweise wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen von Müll bis Meisterwerk, weil ich würde nicht bis Meisterwerk hochgehen, aber von Müll bis weniger Müll. Die Resident Evil Filme, ey, und was er dieses Jahr dann wieder mit, wie hieß der Film, nicht Lonely Island, sondern In the Lost Lands.
Ach so.
Das, boah, alter Schwede. Also das
ach
soll
so, ja, ja, ja. Boah.
Mit, das soll ja einfach nur eine Frechheit par excellence sein, ey.
Mit Mila Jovovich und Dave Bautista, ne? Ja.
Ja. Weil das Ding ist ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass irgendwie die Filme scheiße werden, sobald Leute sich vermählen, aber hier, wie heißt unsere Ghostbusterin? Braune Haare. Hat auch so in einer Sitcom mitgespielt. Boah, wie heißt sie denn? Fuck, ey.
Was, Kirsten Wick?
Nee.
In der Sitcom? Also die bei Ghostbusters 4 oder was?
Die weibliche Ghostbusters. Ach, Melissa McCarthy, Alter.
Ach, Melissa McCarthy, ja.
Ja.
Der dritte. Nee, der dritte.
Die arbeitet ja auch leider viel zu häufig mit ihrem Typen zusammen und das kann man sich ja auch nicht mehr angucken, ey. Manchmal glaube ich echt so, Ehepaare sollten einfach Wirkungsverbot zusammen an Filmsets haben, ey.
Dir ist es sehr ernst damit.
Boah. Holy shit, Alter.
Ja, das hast du hier schon mal erzählt. Also ich habe da leider nicht die Erfahrung. Kann ich leider nichts zu sagen.
Sei froh, ey.
Ich habe tatsächlich, also erstmal spielt mit Melissa McCarthy in zu vielen Filmen mit, die nicht mein Genre sind, nicht mein Cup of Tea wahrscheinlich, bis auf, vor ein paar Jahren hat sie ein Drama gemacht, da waren auch ein paar Oscar-Nominierungen drin, das habe ich gesehen. Es war so ein Fälscher-Drama, da hat sie irgendwelche Briefe gefälscht, das war ganz okay. Ich weiß aber nicht, ob ihr Mann da irgendwie dran beteiligt war. Falls ihr das was sagt, der Film war okay. Der war gut. Okay. Der war gut.
Okay.
Also nicht allzu komödiantisch. Sie basierte auf einer wahren Begebenheit.
Ach ja.
Ja. Can you ever forgive me oder so? Ja, can you ever forgive me? So hieß der. Ja, genau. Ich meine, sie und ihr Co-Lead waren beide für einen Oscar nominiert sogar. Und das Drehbuch irgendwie so. Ja. Kann ich dir empfehlen.
Okay.
Der wäre was für dich, der Film. Jo. Aber ja. Wie sind wir auf McCarthy gekommen? Achso, über Paul W.S. Anderson.
Genau.
Nein, also man muss über,
Paul W.S. Anderson.
Doch, Paul W.S. Anderson. Nicht den falschen Anderson hier durch den Dreck ziehen.
Nicht Wesley.
Frühe Karriere, muss man dazu sagen, ne? Also, jetzt hätte ich fast gesagt Operation Broken Arrow. Nee, wie heißt denn der? Dieses Sci-Fi-Horror-Ding mit Sam Neill und Lawrence Fishburne. Der ist ja auch von Paul W.S. Anderson. Der ist auch nicht schlecht. Wobei es zum Zeitpunkt Alien vs. Predator gab es, glaube ich, auch schon den ersten Resident Evil. Ja. Er ist halt so der amerikanische oder der Hollywood-Uwe Boll, könnte man sagen.
Ich meine, Alter, Mortal Kombat,
ja.
Death Race.
Ja. Also wie gesagt.
Pompe 2.
Ja. Ey, wie gesagt, Mortal Kombat, dem kann ich auch noch so ein bisschen was, denn das ist für mich ein Kult, so ein 90er Kultfilm so ein bisschen, ne?
Boah, lass uns bitte mal eine Folge über solche Filme machen.
Ja, gerne. Hatten wir nicht schon mal was mit Guilty Pleasure? Ja, doch. Boah, ja, aber gut, der ist noch... Ja, ja, das nochmal.
Musst du mal gucken, wo das Wort Pleasure aufhört.
Ey. Ja. So, ich will es nochmal kurz genannt haben. Also Event Horizon. Der Film ist wirklich...
Ja, okay. Ja.
Da kann man gut drüber sprechen, über Event Horizon. Das, ja. Und, ja. Genau. Niklas, guck dir auf jeden Fall Alien vs. Predator 1 mal an. Der ist super kurzweilig
Okay. Und
kommt sehr schnell zur Sache. Also den wirst du nicht bereuen.
Okay.
Wenn du mal, also auch für alle da draußen, wenn ihr den seht, echt kurzweilige, spaßige Alien-Predator-Action. Also was will man mehr, ne? Der Film liefert das, was draufsteht, so, das kann man sagen, ja. Okay. Und Killer of Killers liefert auch das, was draufsteht, würde ich sagen, ne?
Ja, doch. Der handelt von Killern, die Killer der Killer sind.
Ja. Na, das kommt ja erst ganz am Ende. Wird sogar der Titel genannt von einer Figur, ne?
Ja.
Sagt er ja, der Anführer, so sinngemäß, und dann am Ende werden wir sehen, wer der Killer ist, ne, so ungefähr. Ja. Aber, also kein Spoiler, keine Sorge. Anthology-Film? Oder nee, fangen wir mal woanders an. Shadow Release, könnte man sagen. Ich glaube, im September oder Oktober letzten Jahres hat irgendein Produzent in einem Interview verraten, ja, Dan Trachtenberg, der arbeitet nicht nur an Badlands, der hat sogar im Geheimen einen Animationsfilm gemacht im Predator-Franchise. Und ja. Das kann sein, dass wir hier im Podcast auch mal drüber gesprochen haben und ich irgendwas durcheinander gebracht habe aus diesen News und deshalb dann Badlands so beschrieben habe, dass es irgendwie in feudalen Japan spielen könnte. Das hing aber noch mit den ungenauen Gerüchten zusammen, die da so im Umlauf waren.
Dafür haben wir das feudale Japan jetzt hier.
Genau, dafür haben wir das feudale Japan hier bekommen.
Ja.
Ja, nur so als kleiner Disclaimer, falls ich mal früher was Falsches erzählt habe oder da mit den beiden Filmen durcheinander gekommen bin. Denn, genau, Badlands, der startet im Herbst irgendwann, September, Oktober, auch auf Disney Plus, über Hulu produziert, wird ein Live-Action-Film. Trailer haben wir hier besprochen und jetzt Killer of Killers. Weißt du, wie der animiert wurde, der Film?
Nee.
Sehr interessant, nämlich mit der Unreal 5 Engine, mit einer Videospiel-Engine haben sie das gemacht, ja.
Gut, so ähnlich war das ja irgendwie bei Flow auch, die haben ja auch irgendwie sowas dafür. Nur
genau, sowas genau, ähnliches. Stimmt. Da war das Team aber wahrscheinlich ein viel kleiner,
ja.
Nur fünf Mann oder so,
ja, ne, ja. Bei Flow. Unter 10, glaube ich, tatsächlich, ja.
Ja, gab ein cooles Bild von Dan Trachtenberg, wie er am Set von Badlands sitzt und die Dailies von Killer of Killers sich anguckt und abnimmt. Also der war da wirklich parallel dran, das zu produzieren. So und,
wie Spielberg damals,
ey. Ja. Und, ja, stimmt. Jurassic Park und Schindlers Liste.
Yes.
Und ist jetzt, was ist das eigentlich? Ist das ein Prequel oder ein Sequel? Nee, es müsste ein Prequel sein.
Prequel, klar.
Ja,
ist zwischen, ein Prequel. Zwischen genau. 800 irgendwas und, ja, 1942.
Ja.
Ja.
Also vom Predator 1 ausgehend, ne?
Ja.
Und ja, wie fandest du den?
Ja, wie fand ich den? Erzählen wir jetzt irgendwas zur Handlung oder eher bleiben wir eher vage?
Du hast recht. Ich wollte nur noch kurz sagen, Anthology-Film könnte man sagen. Oder man denkt erst, es wäre so ein Anthology-Film und dann gibt es einen kleinen coolen Twist, muss ich sagen. Weiß nicht, ob du das als Twist wahrgenommen hast, aber diese drei Storystränge laufen dann irgendwann zusammen.
Ja.
Das fand ich echt überraschend und das fand ich ganz cool.
Ja, in dem Sinne so ein Anthology-Episodenfilm.
Ja.
Drei unterschiedliche Handlungsorte in völlig unterschiedlichen Zeiten, in völlig unterschiedlichen Kulturen.
Ja.
Die erste Episode, die gehen jeweils so etwa 20 Minuten, vielleicht plus minus 5.
Ja.
Die erste verschlägt uns ins, vorzeitliche Skandinavien, weiß nicht, ein paar hundert Jahre nach Christus oder so, würde ich sagen. Da bekommen wir es dann mit ja, sind so Wikingern zu tun, so Wikingerkriegern zu tun. In der zweiten Episode hast du selber schon gesagt, ins feudale Japan, weiß nicht,
Genau.
16, 1700 irgendwas oder so. Da geht es ja um zwei Brüder. Einer ist, glaube ich, irgendwie soll wohl ein Ninja sein, der andere eher so ein Samurai. Und dann müssen die beiden halt, die beiden Brüder, also ein bisschen gewalttätig die Nachfolge von irgendwas klären, wer so der neue Warlord wird oder sowas.
Also ich habe so verstanden, dass der eine Bruder ist quasi so im Exil.
Ach ja.
Würde ich so sagen, ne? Um es mal ganz, ja,
Ja.
ganz allgemein. Der ist im Exil, außerhalb der Festung.
Ja.
Ja.
Genau, aber er kommt dann halt wieder und
Er
sagt
kommt
so, ja,
wieder.
irgendwie, ich habe irgendwie auch einen Anspruch hier auf irgendwas zu tun.
Genau.
Und dann geraten die beiden darüber irgendwie ein bisschen aneinander. Und im dritten Teil geht es um so einen, ja, Hispano-Amerikaner, der davon träumt zu fliegen, beziehungsweise
Ja.
Pilot zu werden. Und dieser Wunsch wird ihm dann im Zweiten Weltkrieg in so einem Luftgefecht vielleicht über Pearl Harbor oder sowas oder im Atlantik auf jeden Fall irgendwie sowas erfüllt.
Genau. Vom Flugzeugträger ist er stationiert.
Ah ja, genau. Und ja,
Ja.
was diese drei Storystränge halt verbindet, ist, dass die Figuren erst, nachdem sie mit ihrem eigenen Kram fertig sind oder während sie noch ihren eigenen Kram zu erledigen haben, immer mit einem Predator zu tun bekommen. Und dann irgendwie so ein bisschen an, ja, zwei Fronten kämpfen. Und ich finde eigentlich, also ich musste mich kurz an den Animationsstil gewöhnen, weil ich weiß nicht, ob es an dem Screener lag, den ich gesehen habe, weil ich habe den schon ein paar Tage vorab sehen können. Durfte hier aber nicht darüber reden. Wegen Embargo und so. Ich weiß nicht, ob es an dem Screener lag oder ob es dann am Ende bei Disney Plus auch so war. Bei mir wirkte das so ein bisschen so, als würde das so minimal laggen.
Nee, das
Okay.
stimmt schon. Ja, es
Ach
gab so
so, okay.
Frame-Drops, das ist der
Genau.
Animationsstil, ja.
Genau. Aber ich habe mich dann halt nach einer Minute dran gewöhnt und konnte mich dann darauf
Ja.
konzentrieren. Ich finde, das sah geil aus. Hat mich überzeugt, ey.
Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ganz viel Hass von Menschen auf mich ziehe, die Animes lieben. Also Animes, Eastern-Animes.
Ja.
Alles, was nicht Anime-Animationsstil ist, feiere ich auf jeden Fall. Also. Deshalb, also es fällt mir immer so schwer, mich an Anime zu gewöhnen. Und wenn das so ist wie hier zum Beispiel, da habe ich irgendwie kein Problem mit. Keine Berührungsängste, keine Probleme, mich dran zu gewöhnen, einen Einstieg zu kriegen, weißt du so.
Ja.
Das hat für mich voll funktioniert. Ich habe da jede Figur ernst genommen, habe jede Figur als das Wesen so wahrnehmen können, als das es ist. Ich werde bei so an diesem japanischen Animationsstil, da habe ich immer so eine Einstiegshürde. Immer wieder aufs Neue. Ich weiß nicht, woran es liegt. So, das
Ja,
mehr,
kenne ich aber.
ja, mehr kann ich dazu nicht
Ja.
sagen. Also selbst, wir haben doch hier den Rohirrim-Film zusammen gesehen, ne?
Ja.
Selbst da war es hart an der Grenze, muss ich sagen, ne? Weil der war ja schon so im japanischen Anime-Style.
Ja.
Da war es schon hart an der Grenze, muss ich sagen. Ja, wobei der von anderen Anime-Experten teilweise auch sehr hart kritisiert und zerrissen wurde
Ja.
für die Animationen. Also nicht den Zeichenstil, sondern wie es animiert war auch, ne? Also dieser krasse Switch auch zwischen 3D, 2D. Was sie hier gemacht haben, muss ich sagen, auch für den ersten Akt, den ersten Teil, dieses Dorf, was da infiltriert wird, ne, diese
Ja.
Wikingerstadt, das so eine unglaublich coole One-Shot-Sequenz, ne, wo die Kamera starr ist und immer neue Elemente quasi ins Bild reingeschoben werden und wir bewegen uns so mit der Protagonistin vom Tor bis zum Ende dieses Fights so mit.
Ja.
Und das ist alles so ohne Schnitt gewesen, muss ich sagen. Das war eine coole visuelle Idee auf jeden Fall. Sehr immersiv auch, ja.
Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Jetzt musst du mal kurz mir eine Frage beantworten, und
Ja.
zwar, wie findest du das bei so Anthology-Geschichten? Wir haben ja bei für jede Figur nur so 20, 25 Minuten. Kann man in dieser Zeit wirklich so eine Bindung zu der Figur aufbauen und kann die Figur in der Zeit irgendwie so einen Arc durchmachen? Jetzt natürlich nicht wie in so einem 90-Minüter, ne?
Also sie haben sich ja die Zeit genommen. Man hat ja, das meine ich ja, ne? Oder meinte ich vorhin mit Haut drauf, Action und dass es hier alles viel schneller animiert ist, ne? Die Finisher und die einzelnen Action, also mir war ja schon von vornherein klar, dass der Film relativ blutig wird und sehr explizit, aber darauf echt? Wird gar nicht so viel Zeit verschwendet, ne? Dann wird halt eben einer gegen so einen Pfosten gedonnert und kriegt den Kopf mit diesem Schild, ne, abgetrennt oder so. Aber das passiert ja so schnell alles. Ich glaube, da haben sie auch so ein bisschen Zeit gespart. Und selbst in dieser ersten Geschichte, um jetzt mal die Frage direkt zu beantworten, da gibt es ja auch so einen kleinen Prolog zwischendrin, ne? Beziehungsweise, ich glaube, sie war so. Diese Vorgeschichte kriegen wir. Doch, da gab es einen Prolog und später gibt es nochmal, hat sie nochmal so einen Backflash, ne? Die Protagonistin, in dem Moment, wo sie im Wasser ist, im Eiswasser, da hat sie nochmal so einen Backflash. Und wir kriegen da nochmal so ein bisschen Charakterzeichnung durch die Backstory halt, ne? Wie wichtig ihre Geschichte ist. Und das ist ja auch so eine Spiegelung, ne? Ihre Vergangenheit ist so ein bisschen das Gleiche, was jetzt ihr widerfährt, sozusagen, ne? Nur halt andersrum, ohne das jetzt zu sehr zu verraten zu wollen.
Mhm.
Also sie ereilt ein ähnliches Schicksal, was sie schon als Kind erleben musste.
Ja, das stimmt schon, ja.
So ähnlich, das ist das. Und das hat gut funktioniert, fand ich. Das hat, also, das alles so in so kurze Zeit reinzupressen, hat mich überrascht, tatsächlich. Hat mich wirklich überrascht. Weil ich dachte, okay, ich gucke jetzt hier irgendwie 90-minütige Love, Death and Robots-Folge, die auch so klar voneinander getrennt ist, weißt du?
Ja.
Wo dann auch so mit Kapiteln gearbeitet wird. Aber nein, das hat einen Überbau gehabt und das gefiel mir wirklich
das
gut.
Hätte das hätte ich sonst aber auch nicht so gefeiert irgendwie.
Bitte?
Das hätte ich dann aber auch nicht so gefeiert, wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, dass das irgendwann nochmal zu irgendwas geführt hätte, diese drei Geschichten. Ja. Fand ich so auf jeden Fall geiler.
Fand ich auch. Ich habe auch einen Kritikpunkt, da kommen wir aber gleich zu.
Ja.
Und die zweite... Ja, bitte.
Du hast das gerade schon gesagt mit dem Gewaltgrad. Hast du wirklich damit gerechnet?
Ja, schon, klar. Ach, logisch.
Ja. Weil ich meine, okay, wir reden von Predator, aber da werden ja, wie gesagt, du hast schon gesagt, Köpfe abgeschlagen. Menschen werden in der Mitte oder in der Hälfte zerteilt. So, das ist schon, also da geht es schon gut zur Sache. Und zwar
relativ
schnell, ey.
Das ist, du kannst auch kein Deadpool machen ohne expliziten.
Ja, okay.
Da, so ist Predator für mich auch. Also es geht gar nicht anders.
Deadpool ist ja Deadpool und in diesem Fall. Es gibt ja immer noch dieses Stigma, dass wenn du so eine Animationskiste hast, dass das dann nicht so ebenbürtig ist wie mit einem Live-Action-Film.
Ach so.
Ich habe da jetzt kein Ding mit so, aber es gibt ja immer noch Leute, weiß ich nicht, die dir erzählen, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Ja, meine Eltern haben mir früher Happy Tree Friends angemacht, weil war ja Zeichentrick. So.
Wirklich? Was? Hä? Was?
Ja, es gibt Leute, die mir diese Geschichte erzählen wollen. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll oder nicht, aber... So, also ich habe aber direkt nochmal auch beim Tele-Stammtisch in meiner Kritik gesagt, so ey, das ist nichts für Kinder, Alter, lass den Scheiß sein. Ja. Das ist ein Predator-Film und der ist auch so brutal, wie ein Predator-Film zu sein hat.
Würde ich auch sagen. Also,
ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich den hätte, also wenn es nicht R-Rated wäre, ich weiß jetzt nicht, ob er R-Rated ist direkt. Was oder
ein R-Rating?
Ja,
das könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht.
Ich weiß es nicht, wie es bei den Animationssachen jetzt ist, ne?
Ja.
Und so explizit war er auch nicht, ne? Also man sieht Blut, man sieht auch, dass Leute gegen Wände gedonnert werden und Gliedmaßen verlieren, aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie der Bauch aufgeschlitzt wird und da Gedärme rausplatzen, ne? Oder irgendwie, explizite Darstellung von irgendwelchen Gesichtern, die, also wo es echt dramatisch und schockierend aussehen kann, ne, dass Leute dann irgendwie gefinisht werden. Aber
gut, zum Beispiel in dieser Japan-Folge, da wird doch so ein Typ sogar wirklich so in der Mitte zerteilt und fällt dann so auseinander. Ja.
Aber ist das nicht ein bisschen silhouettisch gehalten so?
Ja, aber du siehst doch schon Blut. Also der Film ist schon nicht zimperlich auf jeden Fall.
Aber da geht es auch noch eine Spur doller. Würde ich sagen. Ja, denk mal an die Animationssequenzen bei Kill Bill. Die sind extrem,
ja, okay,
finde ich.
Ja, ja, okay.
Die sind extrem, weil du eben halt auch so die Darstellung davon hast, wie jemand stirbt, also wirklich stirbt, wie das Leben aus ihm herausgepresst wird, ne?
Ja.
So. Das finde ich halt immer noch ein bisschen schlimmer als,
ja. Ja gut, das ist natürlich aber auch mit Absicht ein bisschen drüber.
Das ist schon, ja.
Ja.
Aber man merkt es, also die Ernsthaftigkeit spürt man halt, ne?
Welche Sequenz hatten dir am besten gefallen eigentlich?
Pass auf, ich glaube, das wollte ich dich nämlich fragen, Japan-Part, ne, der zweite Akt.
Ja.
Oder das zweite Kapitel.
Ja.
Und da gibt es eine Sequenz, dann springen die auf diese Dächer mit diesen Dachziegeln, die da auch so relativ lose sind.
Ja,
und
ja, ja.
Das hab ich ein bisschen so als Hommage an The Lost World gesehen. Da gibt es ja auch eine Szene, in der Julian Moore auch auf so ein Dach springt. Das ist ja auch so ein bisschen asiatisch angehaucht. Die Fliesen sind ähnlich, die Dachziegel sind ähnlich. Nur macht sie nachher diesen Trick, dass sie einmal an so einem Dachziegel zieht und der Raptor rutscht dann da runter. Ne?
Ja.
Und ich habe das ein bisschen so als leichte Verneigung an The Lost World, an diese Sequenz gesehen, weil das ähnlich inszeniert war.
Na gut, da gibt es auch einen Predator-Tor, ne?
Genau. Erst landet nämlich der Protagonist auf dem Dach und dann hast du so ein bisschen so stilisiert, wie dann der Predator hinter ihm auch so da drauf schlägt, ne? Und hinterher springt. Also das mochte ich ganz gerne. Ich fand auch dieses Finale von den zwei Ninja-Samurai-Brüdern fand ich ganz cool.
Jo.
Genau. Es gab ja auch so ein paar Fanservice-Momente tatsächlich. Ne? Also das mit dem Eis, als sie da ins Eis reingefallen ist, war mir das sofort klar, was es damit auf sich haben wird oder was für einen Effekt das haben wird.
Mhm.
Genau. Sowas. Oder eben auch das mit dem ins Wasser.
Wie ist denn das? Also der Predator kann dich nicht sehen, wenn du keine Waffe in der Hand hast, um ihn zu jagen. Oder dann jagt er dich nicht.
Nee, der ist Wärmebild.
Ah ja. Ja, aber okay, also zum Beispiel im ersten Teil kann das Vieh Arnie nicht mehr sehen, als er sich da komplett mit Schlamm einreibt. Ist das wirklich so isolierend, oder was?
Nein, das glaube ich nicht. Das ist Filmlogik.
Ja, okay, ja.
Das will uns der Film nur verkaufen.
So wie dein Körper nicht direkt auf 0 Grad ist, nur weil du kurz in den Eisbach reingefallen bist, so, dann wärst du halt instant down, so. Aber gut,
im zweiten Teil ist das Finale in so einem Kühlhaus, auch cool inszeniert mit ganz vielen.
Okay.
Okay. Da hast du dann aber so das FBI und die wissen schon, dass hier Außerirdische auf der Erde sind und wollen gezielt den Predator in dieses Kühlhaus locken, um ihn dann auch mit so Vereisungsflammenwerfern, sage ich jetzt mal, die aber Eis sprühen. Mit dem wollen sie ihn halt festsetzen.
Ach geil,
ey. Und die Typen sind halt nicht zu sehen, weil es da super kalt ist in dem Raum, ne? In der Kühlkammer.
Ach,
so ein Schlachthaus ist das, eine Schlachterei, genau.
Ja.
Und überall hast du halt so Flanken von Rindern hängen. Also sieht, sieht echt cool aus. Also das Setting ist echt nicht schlecht. Ja, und dann eben das grün spritzende Blut.
If it bleeds, we can kill it.
Ja, ich dachte immer, der Predator, der hat diese Wärmesicht nur durch seine Maske. Aber das stimmt nicht. Der Predator selber hat diese Wärmebildkamera in seinen Augen drin quasi.
Ja. Gibt es nicht irgendwelche Viecher, die im weitesten Sinne auch so sehen? Nee, wahrscheinlich nicht.
Naja, ich meine, Schlangen spüren halt die Wärme, ne?
Ja.
Und Krokodile, das weiß ich nicht, Alligatoren. Aber Schlangen spüren das halt, ne? Die sind da auf so Wärme fixiert, ne?
Wobei, nee, so Libellen und sowas, die haben so einfach so 1000 Augen und sehen deswegen so ganz abgespaced, aber Wärme sehen die, glaube ich, nicht. Nee, das stimmt.
Das weiß ich nicht, ja.
Egal, bevor ich mich noch weiter blamiere. Wie fandest du denn jetzt die Hochzeit dieser drei Geschichten?
Sehr gut. Also ich fand es echt überraschend. Nach dem zweiten Kapitel kommt, glaube ich, schon die Szene, ne, dass die in diesem Shuttle drin sitzen und dann der dritte Protagonist damit eingeführt wird.
Ja, das ist, Also da ist mir ehrlicherweise nicht so richtig klar, was sie mir damit jetzt sagen wollen. Oder glauben die wirklich, dass Predators da oben sitzen und sagen so, boah, wenn jetzt irgendein Mensch einen von uns besiegt, dann kommt der direkt hier hoch, damit er an so einem Tournament teilnehmen kann? Wo dann wiederum ein Sieger hervorgeht, der dann gegen einen von uns kämpfen kann? Haben die so viel Langeweile in ihrer Freizeit?
Ja, ja, das ist ja, das ist, also das ist deren Kultur, ne? Das ist deren Kultur, loszuziehen, ja, fair, das ja. Universum zu bereisen und andere starke Krieger zu finden und sich mit denen zu messen, ne? Und das Rückgrat rauszureißen und als Trophäe. Das ist, ja, das ist deren Kultur anscheinend, ja. Und unsere Kultur ist es, Filme darüber zu machen und abzufeiern.
Ja. Als ob die Menschen so völlig unbarbarisch wären.
Ja.
Nee, aber, keine Ahnung, also hat dir das jetzt was gegeben für die Lore dieses Volkes oder findest du, es hat ein bisschen so irgendwas entmystifiziert oder so?
Nö, also ich finde, das weiterhin ist auf einem guten Weg, würde ich sagen, wie Dan Trachtenberg das hier ausbaut und aufbaut und allerdings, ich will nur noch mal dazu sagen, das dritte Kapitel, ne, mit Luftschlacht und so, das hat mir überhaupt gar nichts gegeben.
Nee, das fand ich jetzt auch nicht so geil irgendwie.
Vielleicht war es so ein Versuch, einfach auch mal zu gucken, kann ich so einen Predator in ein Raumschiff setzen und einen Menschen in ein Flugzeug oder ein anderes Raumschiff und einfach mal so eine Dogfight-Sequenz zu haben und zu gucken, ob das auch funktioniert. Ich hoffe, dass er das richtig interpretiert und merken wird, okay, das gefiel den Leuten jetzt nicht so.
Ja, soll er einfach mal bei uns reinhören, dann weiß er das. Nee, also das jetzt mit diesem Dogfight, okay, sehe ich ein. Aber ganz ehrlich, ich finde schon mit Arnie und seinen Söldnerkumpels hat er schon so das Feld Militärs im weitesten Sinne genug bedient. So.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass er das dann nochmal besser machen könnte.
Aber auch wenn es Animation ist, ne?
Auch dann
nicht. Dass der dann aussteigt, ja, dass der aussteigt, auf der Tragfläche rumkrabbelt und einen auf Tom Cruise macht, das ist, ja, das war ein bisschen too much. Auch wenn es Animation ist.
Aber was ich trotzdem ganz cool fand, obwohl er, also mir jetzt weder diese Episode noch der Charakter sonderlich viel gegeben hat, war natürlich so dieses, dass wir völlig unterschiedliche Ethnitäten haben in völlig unterschiedlichen Zeiten, aus völlig unterschiedlichen Orten so.
Ja.
Ja, also dass der Hispano-Ami da jetzt dann am Ende so ein bisschen so versucht hat, den Redelsführer raushängen zu lassen, war ich so, ja, okay. Kann ich mir aber auch schon vorstellen. Ja.
So ein kleines Großmaul gewesen auch, ne?
Ja, genau. Also, dass Leute, die im feudalen Japan gelebt haben oder noch schlimmer irgendwie, ja, gefühlt im frühen Mittelalter oder so in Europa, dass die so ein bisschen bedachter waren und nicht direkt irgendwelche Wildfremden so vollgelullt haben, kann ich mir schon vorstellen.
Ja. So. Extrem wortkarg, dieses Kapitel.
Ja, ja, ja.
Das zweite. Ja. Nur so ein Blick von dem Vater, ne, von diesem Herrscher. Ja. Er hat einfach nur so einen Blick und dann weißt du schon. Aber das spielt ja, glaube ich, auch so ein bisschen mit diesen Japan-Anime-Tropes. Da wird ja auch, glaube ich, sehr viel über Show-Don't-Tell gemacht, ne? Also die reden dann auch nicht viel. Ja. Da wird viel gezeigt, viel animiert, viel über das Visuelle gemacht, ne? Und weniger über die Textebene. Nur da, wo es nötig ist. Aber ich glaube, das hat auch was mit der Kultur zu tun.
Ja. Ja, das stimmt. Ich glaube so, Asiaten sind doch eher ruhiger und bedachter so, als wie gesagt so.
Ja, würde ich auch sagen.
Ich laber einfach mal drauf los, Amis, so. Ja, voll. Ja.
Deshalb leben die so lange.
Ja. Ja, und also wir müssen jetzt auch meinetwegen nicht nochmal Prey komplett durchlabern, auch von Trachtenberg. Aber da hat er sich ja im Grunde so derselben Idee bedient, dass er uns ein Setting präsentieren wollte, das es so vorher noch nicht gab, weil da schlägt der Predator ja bei so einem Comanchen-Stamm zu im Jahre, weiß ich nicht, 1700, schieß mich tot. Und eine weibliche Hauptfigur. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon mal irgendwann gab in einem Predator-Franchise.
Ja, bei Alien vs. Predator.
Ach so,
das
ja.
Ja, da ist auch.
Weil ich würde jetzt nicht behaupten, dass diese Lady da aus dem ersten Teil zumindest irgendwie eine Hauptfigur war. Du hast gerade so gesagt, sie kommt im zweiten Teil nochmal vor. Wie bedeutsam da jetzt ihre Rolle ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich fand Prey war durchaus ein stimmungsvoller Film. Ich wünschte sogar, sie hätten Trachtenberg noch ein bisschen mehr Kohle in die Hand gedrückt, weil dann wären auch manche der Effekte noch besser geworden, als sie es jetzt im Endeffekt sind. Aber an sich, ey, gar kein verkehrter Film.
Nee, finde ich auch. Es ist nach Predator 1 ist der für mich auch der zweitbeste.
Echt? Besser als Predator 2?
Ja, krass, ja, okay. Ja. Ich habe den zweiten jetzt gestern nochmal, genau. Und
ja, krass.
Danach kommt Killer of Killers und dann kommt der zweite.
Echt? Also,
ja, die Trachtenberg-Filme, die kommen jetzt krass. Schon direkt nach. Ich müsste Predators vielleicht nochmal gucken. Den habe ich auch schon ein paar Tage nicht. Ich habe ihn aber relativ gut in Erinnerung sogar.
Ja.
Also sehr stimmig, sehr cool die Idee. Da ist es ja so, ich weiß nicht, ob es der Yautja-Planet ist, aber da werden ja die Menschen auf der Erde, ich glaube Kriminelle, werden da eingesammelt und auf diesem Planeten verfrachtet und sollen sich da gegenseitig geben. Ne? Das war so grob das Szenario bei Predators. So wäre bei mir die Rechnung. Ich finde Prey auch sehr gut. Ich habe den gestern noch angemacht, bin aber dabei eingeschlafen. Genau in dem Moment, wo sie mit ihrem Bruder an diesem Pfahl hängt, ne? Festgekettet.
Ja.
Und sie als menschliche Köder herhalten müssen. Ja. Genau da bin ich irgendwo eingeschlafen. Aber ich habe den jetzt schon 2-3 Mal gesehen, deshalb ist schon. Nee, ich mag die Ideen, die sie da bringen. Wie sinnvoll auch so das Predator-Franchise weitererzählt wird.
Ja, also krass, ne, dass du die Trachtenberg-Filme so hochrankst. Wie gesagt, ich fand das cool, dass sie da was Neues gemacht haben bei Prey. Und ich fand es auch cool, dass er sich so ein bisschen auf dasselbe nochmal berufen hat in Killer of Killer. Ich hoffe nicht, dass er bei Badlands jetzt nochmal dieselbe Masche macht und irgendwie wieder, ja, was heißt, er versucht jetzt wieder irgendwie so ein neues Setting auszugraben. Irgendwann wird selbst das ja dann auch irgendwie wieder alt. Aber das, was ich bisher gesehen habe, außer dass ich gerade halt finde, dass L.A. Fanning ein bisschen overcastet wird, ich finde, das sieht alles solide aus. Bin mal gespannt, was das gibt.
Ja, ich bin auch gespannt. Der größte Fehler, den er machen kann, ist halt, den Predator zu sehr vermenschlichen, ne?
Ja, nee, das ist so, als würdest du versuchen, irgendwie Michael Myers so eine Familiengeschichte anzudichten.
Ja.
Das funktioniert einfach nicht. Es müssen so richtig unidentifizierbare Unbiester bleiben,
In Alien vs. Predator hast du ja auch so ein bisschen die Andeutung, dass die Hauptdarstellerin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, dass sie sich dann quasi auch so ein bisschen team-upt mit dem einen Predator, weil die dann quasi gegen die Aliens fighten.
Oh,
also
nee.
Yautja, der Predator und der Mensch sind beide intelligente Wesen, schlaue Wesen, die wissen, okay, wir müssen uns jetzt verbrüdern, um das Alien zu besiegen. Das reicht bis dahin, weißt du, aber nicht mehr irgendwie. In Predator 2 ist das Ende ja auch, ich meine, der Film ist ewig alt, die Szene hat man vielleicht schon gesehen. Danny Glover, der wird ja auch so ein bisschen von den Yautja, die in diesem Schiff sind, wird er ja auch so geehrt. Er kriegt ja dann auch diese, wie heißt denn das? Ist das so ein Selbstlader? Nee, kein Selbstlader, ist ein so eine Musketenpistole, sage ich mal. Ja, du weißt schon, so eine Pistole, die man halt laden muss mit Schießpulver und wo die Kugel reinkommt, so eine alte Pistole.
Ja.
Das raff ich aber auch nicht ganz, was es damit auf sich hat. Die ist zum ersten Mal in Predator 2, dann hast du sie in Predator Prey nochmal und jetzt bei Killer of Killers bringen sie es ja schon wieder. Was es damit auf sich hat, check ich nicht ganz. Ja.
Einfach so ein kleiner Running Gag.
Ja, also wie gesagt, nicht zu sehr vermenschlichen.
Nee.
Laut Trailer wird Badlands ja auch sehr viel auf der Welt spielen. Ich glaube, Yautja Prime oder so habe ich irgendwo gelesen, dass der Planet so genannt wird. Ich will jetzt nicht ewig ausschweifende Dialoge zwischen den Predators haben, so, weißt du? Wenn man die so hin und wieder mitbekommt, dass die miteinander kommunizieren, reicht mir das. Aber ich brauche jetzt nicht irgendwas Synchronisiertes, Übersetztes oder zu entmystifizierendes. So wie wir es jetzt in Killer of Killers hatten, das reicht mir auch. Ne? Es darf nicht mehr sein. Vor allem dieser Einblick in der fast die letzte Szene, auch so eine kleine Anspielung an Spielberg wieder, ne? An Raiders of the Lost Ark mit dieser Halle, wo diese ganzen Artefakte in den Holzkisten gelagert werden. Der letzte Shot, ne?
Ja. Also, ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht. Ich habe jetzt gerade nur mal bei Wikipedia, weil ich faul bin, reingeguckt.
Ja.
Also da steht jetzt inzwischen, die Prämisse von Badlands sei halt, dass in der Zukunft aus dem abgelegenen Planeten ein junger Predator, der irgendwie von seinem Clan ausgestoßen wurde, eine unwahrscheinliche Allianz mit Tia eingeht. Und Tia ist halt hier Elle Fanning.
Sie ist ein Android, aber ein Weyland-Yutani-Android.
Ja, aber mal schauen.
Klingt genau. Aber trotzdem cool. Ich bin voll dabei.
Und wie gesagt, also mittlerweile muss ich ja sagen, so wenn Trachtenberg draufsteht und Predator noch dazu, mache ich mir jetzt schon nicht mehr so die größten Sorgen, weil ich finde, der Dude hat jetzt schon bewiesen, dass er das so eine Liebe fürs Franchise hat und das mit wenigstens einigermaßen so, eigentlich sogar sehr guten Ideen kombinieren kann. So.
Ja. Würdig ist das Stichwort.
Auf jeden Fall. Ey, guck mal, wie lange haben Predator-Fans auf irgendwie wieder so einen würdigen Film warten müssen?
Ja.
Und dann kam so eine Scheiße wie Update und wie sie alle hießen, ey, boah.
Achso, Upgrade. Upgrade. Das ist ja nur unser deutscher Titel.
Ach, ja, natürlich,
Ja. Und was noch, so ein bisschen mal als Ausblick für die Zukunft. Also es gibt keiner dieser ganzen Filme oder der angekündigten Filme ist ja irgendwie ein Predator 3. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da, sobald ein gutes Drehbuch vorhanden ist, Trachtenberg auch sagen würde, okay, das ist jetzt Predator 3. Ein Setting, das irgendwie mehr dem ähnelt, was wir aus Teil 1 und 2 kennen wieder, ne? Das vielleicht so ein bisschen die Gegenwart einfach ein bisschen mit einbaut und quasi, ja, so eine Gruppe von Leuten in so eine Welt reinwirft oder in ein Setting reinwirft, in dem sie es ja mit dem Predator zu tun bekommen.
Ja.
Genau. Anschließend an das, was du gerade gesagt hast, nochmal mit Upgrade, genau. Ist ganz witzig eigentlich, mit dem Produktionsstart hatte ich noch gelesen, von Upgrade, ist auch gleichzeitig die Vorproduktion irgendwie zu Prey losgegangen. Also da sind sie schon zweigleisig gefahren bei 20th Century Studios.
Ach krass.
Ja, interessant, okay. Auf jeden Fall. Ja, dass sie da. Also erstmal hat Upgrade sehr viele Nachdrehs gehabt, ne? Sehr viele Schwierigkeiten wohl.
Das
ist
schon immer das beste Zeichen, ey.
Und gleichzeitig eben dann hier die Produktion für so einen Streaming-Film in Auftrag gegeben. Ja, was eine coole Idee war. Also. Genau.
Findest
ich hab's wieder. Ich wollte nur sagen, wegen würdig nochmal, ne? Also, und mit guten Fortsetzungen, was du eben ja gelobt hast, hervorgehoben hast. Ich als Terminator-Fan, weißt du so, seit Terminator 3 ist man ja nur noch am Leiden. Also, selbst der dritte war ja kein. Selbst der dritte war ja nur in ganz kleinen Teilen irgendwie ein würdiger Nachfolger und alles, was danach, also, das ist komplett unwürdig. Das, anders kann man es ja nicht sagen. Es ist wirklich unwürdig, wie man da als, ja, und so, ja. Aber da gibt es viele Beispiele. Da kann man jetzt anfangen mit Star Wars, Herr der Ringe. Was würdige Fortsetzungen und so angeht. Ja, da ist wenigstens Predator ein Franchise, in dem es Licht am Ende des Tunnels gibt, ne?
Und da übrigens auch geil, ich habe gerade gelesen, dass Trachtenberg auch wenigstens bei einer Folge der neuen Staffel von Stranger Things auf dem Regiestuhl gesessen hat. Und da hat er ja auch bewiesen, also so ein bisschen was mit abgespaced und Horror und Grusel, das kann er auch. Ey, da freue ich mich jetzt schon drauf. Geil, ey.
Ja, in Dan Trachtenberg we trust.
Ja, Mann.
Hast du Ten Cloverfield Lane gesehen?
Nee, leider nicht.
Okay. Ja, guck dir den mal an.
Ach, ist ja auch von dem.
Kammerspiel, ja.
Ah ja.
Kammerspiel, ein bisschen Science Fiction, ein bisschen.
Ach, das war sogar sein Regiedebüt, ey. Ach,
genau, das war sozusagen sein Regie-Langfilmdebüt und seitdem hat er sich nur noch mit Predator beschäftigt, ne?
Ja. Ja, und mit. Ach, The Boys hat er noch einmal ein bisschen gemacht. Also im Fernsehen jetzt, ne?
Ja. Ja, und er hat eben diesen Portal-Kurzfilm. Falls du das Videospiel kennst.
Portal, ja, sagt mir was.
Mit dieser Kanone, die so Portale verschießen kann.
Ja, so damals so Portal, Half-Life und so ein Kram.
Ganz genau.
So die OG-LAN-Partys, ey.
Ja, ja. Live-Action-Shortfilm. Könnt ihr euch bei YouTube angucken. Sehr sehenswert.
Echt? Okay,
ja, guck ich mir absolut. Mal. Ich glaube, keine 10 Minuten geht der.
Ah ja, Ja, dann kann man ja nichts falsch machen.
Der ist mega. Ja, und mit diesem Tipp schicken wir euch in den Feierabend oder in den Start des Tages, je nachdem, wann und wo ihr diesen Podcast hier gehört habt, vielleicht auch beim Essen, vielleicht auch beim Einschlafen, dann wünschen wir euch natürlich auch gute Nacht. Oder nee, wir machen es wie in der Truman Show. Guten Morgen, guten Tag und falls wir uns nicht mehr sehen, gute Nacht.
Schau auch von mir, viel Spaß beim Fernsehen gucken, beim Filme gucken, beim Serien gucken. Bis nächste Woche und guten Ritz.